Ja, wir machen heute weiter mit unserer Predigtreihe Knotenpunkte in der Lebensgeschichte, in der Biografie Jesu. Diese Predigtreihe hat schon vor Weihnachten begonnen mit Maria und Elisabeth. Ihr erinnert euch, die beiden haben diese entscheidenden Texte auch vorgelesen, unsere Maria und unsere Elisabeth vor Weihnachten. Und dann mit der Weihnachtsgeschichte ging es weiter und mit dem 12-jährigen Jesus im Tempel. Und dann, als wir unsere GU-Schüler entlassen haben, da haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was hat Jesus eigentlich zwischen seinem 18. und 30. Lebensjahr gemacht? Nichts Außergewöhnliches. Nichts Besonderes in diesen 18 Jahren zwischen seinem 11. oder 12. und seinem 30. Lebensjahr, in diesen 18 Jahren. Nichts Außergewöhnliches. Und dann zuletzt haben wir von der Taufe Jesu gehört durch Johannes. Und heute geht es weiter mit dem nächsten Knotenpunkt, die Versuchungsgeschichte. Und zwar finden wir sie in allen synoptischen Evangelien, also bei Matthäus, Markus und Lukas. Und ich lese uns heute die Versuchungsgeschichte nach Matthäus 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine hier, und davon gibt es in der Wüste genug, dass diese Steine hier Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, also nach Jerusalem, und stellte ihn dort auf die Zinne des Tempels. Und er sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das steht da wirklich, Psalm 91, kann man nachlesen. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, nämlich in 5. Mose 6, Vers 16, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst, und mich anbetest. Und da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Dietmar Walter hat zu Anfang des Gottesdienstes diese schwierige Wort, diesen schwierigen Namen des heutigen Sonntags über die Lippen gebracht, quasi modo genici, wie die neugeborenen Kindlein. Er hat es uns auch gleich übersetzt. Wir kennen dieses Wort meistens aus der Geschichte des Glöckners von Notre Dame, der hieß so. Wahrscheinlich, weil er an einem Sonntag quasi modo genici geboren worden ist. Früher bekam man immer nach dem Tag, nachdem man geboren wurde, auch den Namen. Deswegen heißt Martin Luther auch Martin, weil er am Tag des Heiligen Martins geboren worden ist. Man machte sich das nicht schwer mit der Namensauswahl. Damals stand genügend im Kalender. Quasi modo geniti, wie die neugeborenen Kindlein. Und dieser Sonntag hat eine besondere Geschichte. Ich habe das schon mal in einem anderen Zusammenhang erklärt. Es wurde in der frühen Osternacht, in der frühen Kirche, in der Osternacht getauft. Man taufte zu allen Zeiten, aber besonders gerne in der Osternacht. Und am darauffolgenden Sonntag, am Sonntag quasi modo genti, wie die neugeborenen Kindlein, kamen sämtliche Täuflinge im Gottesdienst nach vorne und nahmen in weißen Kleidern zum ersten Mal am Abendmahl teil, wie die neugeborenen Kindlein. Deswegen heißt dieser Sonntag auch in anderen Regionen, vor allem in katholischen, der sogenannte weiße Sonntag. Das hat damit zu tun. Und in katholischen Gegenden ist das bis heute so, dass die Erstkommunion der Kommunionkinder, die sind dann auch die Mädchen vor allem in weiß gekleidet, an diesem Sonntag stattfindet. Und in unserer Region fangen heute die Konfirmationen an. Das hängt alles mit diesem Sonntag quasi modo geniti zusammen. Ich soll von einigen Geschwistern grüßen, die heute irgendwo familiär verpflichtet sind und an Konfirmationsfeiern teilnehmen. Wo hat Jesus seinen Sonntag quasi modo geniti gefeiert? In der Wüste. Wir wissen nicht genau, wann er getauft worden ist, der Herr Jesus, zu welchem Datum. Ja, wir wissen nur, Johannes war in der Wüste, alles Volk lief zu ihm hin. Jesus wurde getauft, er hörte, wie der Vater vom Himmel her zu ihm sagte und über ihm, das ist mein vielgeliebter Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Der Heilige Geist kam auf ihn herab in Gestalt einer Taube. Und dann heißt es, so haben wir es gerade gelesen, der Geist führte ihn in die Wüste. Sein quasi modo geniti war in der Wüste. Und zwar deshalb in der Wüste, damit, so heißt es hier in Vers 1, damit er versucht würde vom Teufel. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, damit er versucht würde. 40 Tage lang war Jesus dort, hat gefastet. Einige kennen das, 40 Tage lang sich vom Essen enthalten. Ich habe es noch nie so lange geschafft, eine Woche mal. 40 Tage lang zu verzichten. Und man gewöhnt sich da zunächst den Hunger ab. Aber ich kenne da auch die Versuchung in dem Zusammenhang, wenn dann so eine Woche vorbei war, so eine Fastenwoche, ich kann mich sehr gut daran erinnern, fuhr dann mit dem Auto Richtung Autobahn. Wir hatten vorher noch so eine Fastenbrechsuppe gegessen. Ein kleines Süppchen, aber das regt ja nur den Appetit an. Und dann kam ich an der Raststätte vorbei, musste tanken und es roch aus der Gaststätte heraus nach Bratkartoffeln und Sülze. Und dann bin ich da rein und habe mir den Magen vollgeschlagen nach einer Woche. Ich habe es bitter bereut im Anschluss. Ja? Eine Woche Fettverzicht und plötzlich volles Programm. Also da wird einem nur noch schlecht an dieser Stelle. Aber 40 Tage lang hat er gehorcht. Es ist interessant, dass in der Heiligen Schrift immer von solchen Zwischenzeiten die Rede ist. Gott hat offensichtlich das mit eingeplant, auch aus pädagogischen Gründen, dass es immer Zwischenzeiten gibt. So war das schon bei der Schöpfung dieser Welt. 6 Tage sollst du arbeiten, und dann gibt es so einen Break sozusagen, so eine Zwischenzeit, und am 7. sollst du ruhen von deinem Werk. Wir denken an das Volk Israel in diesem Zusammenhang. 400 Jahre war Israel in ägyptischer Knechtschaft. Und dann schickt Gott seinen Mose zum Pharao, die Plagen in Ägypten, wir kennen die Geschichte. Und Israel ist frei und darf ins gelobte Land. Mose war 80 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und führt das Volk durch die Wüste. Wie lange? 40 Jahre. Das hätte erheblich schneller gehen können. Ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber 40 Jahre lang ein Zwischenzustand, auf der einen Seite Befreiung aus Ägypten und auf der anderen Seite Einnahme des gelobten Landes. Und dazwischen, diese Zwischenzeit. Das gibt es ganz häufig in der Bibel. Jesus ist auferstanden von den Toten und bevor er auffährt zu seinem Vater im Himmel, ist er wie lange auf der Erde noch als der auferstandene Herr? 40 Tage. Und zeigt sich seinen Jüngern als der lebendige Herr. Das ist etwas, was wir, denke ich, von der Bibel ganz neu und ganz praktisch wieder lernen können. Dass zwischen den Hochzeiten des Lebens Zwischenzeiten wichtig sind. Um sozusagen das eine, was gewesen ist, zu verarbeiten. Vielleicht auch zu vertiefen. Daraus zu lernen. Und uns andererseits auf das vorzubereiten, was kommt. So war das für Israel wichtig, einerseits sich die Knechtschaft in Ägypten abzugewöhnen. Wenn man also 400 Jahre lang als Volk, als Sklavenvolk lebt, ja, dann ist man eine Sklavennatur durch und durch. Man denkt ständig in diesen Kategorien, man lebt in diesen Kategorien. Und Israel sollte ja ein freies Volk werden unter den Völkern, ein erwähltes, unter der Herrschaft Gottes und nicht mehr unter der Herrschaft Ägyptens. Und diese 40 Jahre in der Wüste waren eine wichtige Zwischenzeit. Einmal sich die Knechtschaft abzugewöhnen und auf der anderen Seite sich vorzubereiten auf das Leben, auf die Existenz im gelobten Land unter der Herrschaft Gottes. Das hätte schneller laufen können, das wissen wir aus der Heiligen Schrift, aber die haben eben 40 Jahre dazu gebraucht. Und so ist das auch bei Jesus hier, diese 40 Tage in der Wüste. Einerseits, und das hat er ja vorher erlebt in seiner Taufe, dass der Vater im Himmel sich zu ihm bekennt, ausdrücklich, mein geliebter Sohn, dass er den Heiligen Geist empfängt und auf der anderen Seite der Auftrag, der Dienst, der vor ihm lag. Also auf der einen Seite zu vertiefen und in sich aufzunehmen, was es heißt, ganz auf Gott, den Vater, geworfen zu sein. Und einer, der fastet, der probiert das ja aus. Einer, der sozusagen auf äußere Hilfsmittel zum Leben verzichtet, probiert das für eine gewisse Zeit aus. Wie ist das, wenn ich mein Leben ganz auf Gott werfe? Also wer geistlich fastet, es gibt ja auch ein anderes Fasten, um schlanker zu werden oder so. Ja? Aber wer das geistlich eben versucht, auf Gott zu hören, auf Gott zu vertrauen, das zu lernen, das sind eigentlich auch gute und gesegnete Zeiten. Wenn man es schafft, so zu fasten, dass kein anderer es merkt. Ja, es gibt ja einige, die laufen dann mit so einem hängenden Gesicht durch die Gegend. Davor warnt Jesus ja. Er sagt, wenn wir fasten, dann sollen wir uns schminken und dann sollen wir fröhlich durch die Gegend tanzen, damit kein anderer es merkt. Denn das ist eigentlich nur eine Sache zwischen mir und meinem Vater im Himmel. Also zu vertiefen auf der einen Seite mein Verhältnis, meine Beziehung zu Gott und auf der anderen Seite bei Jesus sich vorzubereiten auf seinen Dienst. Und was war sein Dienst? Er fasst das ja auf unterschiedliche Art und Weise zusammen und einmal sagt er, warum er gekommen ist, bin gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Die Werke des Teufels, oder nicht? Das war sein Auftrag. Einer seiner Aufträge. Wir merken, wie in dieser Wüstenzeit beides zusammenkommt. Diese Vertiefung auf der einen Seite, du bist mein vielgeliebter Sohn. Und auf der anderen Seite, wie Jesus hier den finsteren Mächten, dem Teufel persönlich begegnet. Und er war gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich denke an frühere Zeiten, da war es zum Beispiel üblich, wenn jemand in der Familie gestorben war, eine Trauerzeit einzulegen. Ich weiß noch, dass ich, als meine Großmutter gestorben war, ich war damals 14 Jahre alt, ein schwarzes Band hier um den Ärmel trug. Und jeder wusste in der Stadt, der trauert. Konnte dann angesprochen werden oder auch nicht. Frauen haben manchmal ein ganzes Jahr lang getrauert. Es war sogar immer mit einem Fragezeichen verbunden, wenn jemand wieder heiratete, innerhalb dieses Jahres, dieses Trauerjahres, sagte man, na, da in der Ehe vorher alles auch gut gelaufen ist, dass er so schnell wieder heiratet. Also früher hatte man stärker dieses Bedürfnis, Zwischenzeiten einzulegen, zwischen dem einen und dem anderen. Und ich habe den Eindruck, dass wir heute so hineinrutschen, ja, von der einen Geschichte, von dem einen Event in den anderen. Und das ist etwas, was ich von der Bibel lernen möchte, auch wirklich da so Breaks zu haben und so Wegmarken, wo ich nachdenke über das, was gewesen ist und wo ich auch nachdenke über das, was kommen wird. Wo ich vertiefe, auf der einen Seite mich dem stelle und auf der anderen Seite auch mich vorbereite auf das, was da kommen soll, was Gott mit mir vorhat. Ich habe einen Kollegen, der fährt einmal im Jahr, bewundere den immer, 3 Wochen in so eine stille Zeit nach Langeoog auf die Insel. Nimmt er niemanden mit und dann in diesen 3 Wochen überlegt er, was im vergangenen Jahr gewesen ist und im neuen Jahr auf ihn zukommt, wo die Schwerpunkte zu setzen sind. Und er sagt, das ist eine gesegnete Zeit. Einmal 3 Wochen mit meinem Herrn Jesus Vergangenheit bewältigen und gleichzeitig in die Zukunft gucken und zu fragen, was willst du, Herr, dass wir tun wollen. Der Geist führt ihn in die Wüste. Das ist auch merkwürdig. Weil wenn wir an den Heiligen Geist denken, dann haben wir zunächst vor Augen, wenn der uns denn führt, dann führt er uns auf die sonnigen Höhen. dann führt er uns in die herrlichen Breitengrade. Nach Mallorca oder wo immer es auch schön ist auf dieser Welt. Aber doch nicht in die Wüste. Doch nicht in die Eiszeiten des Lebens hinein. Also da haben wir eher den Eindruck, das ist der Teufel. Ne, wenn es so darum geht, dass wir mal dunkle Zeiten zu durchlaufen haben. Aber hier steht ausdrücklich, der Herr Jesus wurde durch den Heiligen Geist geführt. Und da wird dieser Satz ergänzt, die Wüste. Warum? Damit er dort von dem Teufel versucht würde. Das ist eine interessante Geschichte. Dass der Heilige Geist uns offensichtlich nicht nur in wunderbare Zeiten hineinführt, sondern oft auch in schwierige Zeiten hineinführt. Und wir manchmal an dieser Stelle dem Teufel auch zu viel Ehre geben und sagen, das hat der Teufel gemacht. Oder irgendwelche bösen Menschen in meinem Leben, die mich da die Wüstenzeiten durchleben lassen. Anstatt zu sagen, Heiliger Geist, ich verstehe es mal nicht, ja, warum du mich hier in die Wüste führst. Aber ich bin ja ein Kind des lebendigen Gottes. Und ich weiß, dass dein Geist meinem Geist bezeugt hat, dass ich ein Kind des himmlischen Vaters bin. Und ich weiß, dass dein Heiliger Geist in mir ist und dass er mich führt und leitet. Das hat Jesus ja versprochen. Johannes 14, 15 und 16 kann man das nachlesen. Dass er mich leitet, auch in alle Wahrheit. Ich verstehe nicht, warum du mich hier in die Wüste kommen lässt, aber ich bitte um Aufklärung. Ich möchte nicht, dass andere Mächte und Kräfte an dieser Stelle in meinem Herzen Raum gewinnen, sondern du bist der Führer meines Lebens. Und ich glaube und vertraue, dass diese Wüstenzeit einen Sinn hatte für mich. Die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe und die gläubig sind an Jesus, sind nicht in den Hochzeiten des Lebens zum Glauben gekommen, sondern in den Wüstenzeiten. Also daraus müsste man schon so ein bisschen lernen, ja? Und ich denke, oft ist es so, dass wenn ich mal wieder durch eine Wüstenzeit gehe, deswegen sagt Jakobus ja auch, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Ja, da geht's eigentlich um die Krise, aber jetzt nicht um die Krise, um euch kaputt zu machen, sondern um euch weiterzubringen, um euch wachsen zu lassen, um euch stärker werden zu lassen. Und das ist ja das Interesse des Heiligen Geistes. Er führt Jesus in die Wüste, damit er dort versucht wird. Nun müssen wir bei dem Wort Versuchung wissen, dass das griechische Wort, das hier steht, und da wird mir Werner Bayer gewiss recht geben, ein Teekesselchen-Begriff ist. Das war das Lieblingsspiel in unserer Kindheit, das sogenannte Teekesselchen-Spiel. Kennt ihr das? So Wörter mit Doppelbedeutung. Manche hatten sogar dreifach und vierfach Bedeutung. Und dann hatte man da jemanden so sich ausgeguckt, der musste raten. Und man war dann zu zweit, zu dritt, je nachdem, wie viel Bedeutung so ein Wort hatte. Und dann hieß es, mein Teekesselchen ist aus Stein. Und der Nächste sagte, mein Teekesselchen ist aus Papier. Und der Dritte sagte, mein Teekesselchen kann aus Papier sein, kann aus Stein sein, kann auch aus Eisen sein. Ist hier welches Teekesselchen bekannt? Ich habe auch immer so geguckt. Ein Block. Ein Wohnblock, ein Schreibblock. Ja, und auch ein Block, der blockiert. Ja, kann aus unterschiedlichen Materialien sein. Und so ähnlich ist das mit dem Wort, mit dem griechischen Wort Versuchung, das wir hier vorfinden im griechischen Text. Es ist ein Teekesselchen-Wort. Es kann mehreres bedeuten. Das gibt es übrigens auch an vielen anderen Stellen. Ich erinnere nur an dieses schöne Wort, was wir gerne je nach Stimmungslage mit ermahnen oder ermutigen übersetzen. Und wenn wir verschiedene Bibelübersetzungen haben, dann liegt es immer an der Stimmung des Übersetzers, ob er dieses Wort, ja dieses Teekesselchen-Wort im Griechischen, mit ermahnen oder mit ermutigen übersetzt. Das kann beides bedeuten. Und so ist es auch hier mit dem Wort, was hier für Versuchung steht. Es kann bedeuten prüfen, testen, hier in der Schule. Und es kann auch bedeuten, versuchen. Also jemanden versuchen, auf die andere Seite zu ziehen. Zum Bösen hin, sozusagen, zu versuchen. Das eine wäre so eine Art Abfrage, wie weit bist du? Ja? Gibt es ja in der Schule, schreibt man in bestimmten Fächern jede Woche so einen Test, so eine Wissensabfrage, wo auch der Lehrer dann vielleicht feststellen kann, wie weit seine Klasse ist an dieser Stelle, ob sie alles verstanden und begriffen haben. Und es gibt eben auch die Versuchung, etwa zum Bösen, in die Verführung, in diesem Sinne. Und dieses Wort kann beides bedeuten, was hier steht. Es gibt ja manche Schwierigkeiten mit diesem Begriff, weil wir auf der einen Seite im Vaterunser etwa von Jesus hören, ne, und führe uns nicht in Versuchung, und dann auf der anderen Seite von dem guten Jakobus hören, Gott führt überhaupt nicht in Versuchung, also brauchen wir gar nicht so zu beten. Das hängt mit dieser Teekesselchen, mit diesem Teekesselchen Charakter des Wortes zusammen. Gott prüft natürlich. Immer wieder. Aber, ach, geliebt, Gott versucht nicht. Könnte man sagen, hier in dieser Geschichte ist es ja auch nicht Gott, der versucht, sondern der Teufel. Nur, dass der Geist Gottes Jesus in diese Situation der Versuchung hinein, in diese Situation der Versuchung hineinführt, ja? Nicht Gott steht da und hält ihm diese Bibelstellen vor, die der Teufel ihm dann vorhält, sondern das ist ja der Teufel selber. Aber man muss diesen Doppelklang mithören. Prüfen, testen auf der einen Seite, versuchen und verführen auf der anderen Seite. Es gibt manche Ausleger, die sagen, diese Geschichte, nicht nur hier bei Matthäus, sondern auch bei Lukas und bei Markus, erinnert an das Gespräch, an das theologische Gespräch von Rabbinern. So haben Rabbiner miteinander gesprochen. Sie haben eine Bibelstelle genommen, sich herausgepickt aus dem Worte Gottes, da gibt es ja viele tausend Bibelstellen. Und dann haben sie diese Bibelstellen von unterschiedlicher Seite her beleuchtet, auf eine interessante Art und Weise. Sie haben zum Beispiel das Wort genommen vom Brot. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes, von einem jeglichen Wort, das aus Gottes Munde kommt. Und das haben sie von verschiedenen Seiten beleuchtet. Zum Beispiel wurde dann die Frage gestellt, darf einer, der die Macht hat, vielleicht auch die Begabung, also der von Gott her diese Fähigkeit hat, Wunder zu tun, darf der in der Hungersnot aus Steinen Brot machen? Das war die theologische Frage. Und dann haben die verschiedenen Rabbiner, die da so drumherum saßen, die haben dann die Sache beleuchtet. Ein Rabbiner ist aufgetreten, hat zum Beispiel gesagt, ja, also wenn es wirklich Not ist und wenn Menschen ums Leben kommen, weil sie nichts zu essen haben, dann darf einer, der die Fähigkeit hat, Wunder zu tun, aus Steinen Brot machen. Aber wenn es nicht wirklich in Not ist, dann muss er darauf warten, dass Gott selber dieses Wunder tut und wie damals in der Wüste Manna vom Himmel schickt. Im Alten Testament und bis heute bei den Juden geht alles um die Aufrechterhaltung des Lebens. Immer wenn Leben bedroht ist, darf man alle Gesetze brechen. Sogar das Sabbatgebot. Wenn Leben bedroht ist, darf man alle Gesetze brechen. Also man behandelte so eine Bibelstelle von verschiedenen Seiten. Und das hat interessanterweise bis in die christliche Zeit nachgewirkt. Wer eine Theologieprüfung ablegt, so die letzte, seine Abschlussarbeit geschrieben hat, dann seine Thesen aufstellt anhand der Abschlussarbeit. Ich habe meine Abschlussarbeit über Melchior Hoffmann geschrieben. Das war das Tolle, dass keiner von den Dozenten den so richtig kannte. Und ich dann die ganze Zeit referieren konnte. Ne? Die hatten Scheu, danach zu fragen. Aber andere, die haben dann über zentralere Themen des Glaubens geschrieben. Und dann gab es dann einen Dozenten, der spielte dann die Rolle des Advocatus Diaboli. Des Anwalts des Teufels. Advocatus, Advocat, Diaboli, Diabolus, der Teufel. Und er hat dann sozusagen diese Thesen, die er aufgestellt hat, in Frage gestellt. Manchmal auch Grundlagen des Glaubens in Frage gestellt. Gibt es im Alten Testament denn überhaupt einen Beleg für die Dreieinigkeit Gottes? Da musste der Proband, der da geprüft wurde, ja, schon ziemlich in seinem Kopf nachgraben und nachkramen. Wo wird denn im Alten Testament von der Dreieinigkeit Gottes gesprochen? Gibt es Stellen? Natürlich. Aus christlicher Sicht. Also,
Prüfungssituation. Und vieles klingt mit, wenn wir diese Geschichte hier lesen. Der Teufel, jetzt nicht als Advocatus Diaboli, er ist ja der Teufel sozusagen höchstpersönlich, ja, tritt hier auf, nimmt Bibelstellen, stellt sie in ein neues Licht und versucht so an dieser Stelle Jesus. Was wird er wohl dazu sagen? Es steht doch geschrieben. Psalm 91. Du kannst ruhig hier von der Zinne des Tempels springen. Es steht doch geschrieben, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir. Ist das Lieblingslied hier von einigen. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich auf Händen tragen und dafür sorgen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Also spring. Was hätte ich gefragt? Rabbiner haben auch früher so gefragt, haben gesagt, das ist so eine Verheißung, die hier steht, ja. Engel sind über mir und die sorgen dafür, dass ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße. Also brauche ich ja auf nichts zu achten. Ich brauche keinen Rollator mitzunehmen und keinen Handstock. Ich kann doch einfach frei weg marschieren, durchs Leben marschieren. Da sind doch die Engel Gottes um mich herum. Ich denke an so eine alte Schwester in Bremen, die mal ganz zerknirscht zum Gottesdienst kam. Die hatte morgens noch in der Bibel diesen Psalm 91 gelesen und dann war sie auf dem Weg von zu Hause zur Kapelle gestürzt. Und sie sagt, wie kriege ich das zusammen? Ja, die war ganz fröhlich losgezogen, kennen wir auch aus unserem Leben. Dass wir so eine Bibelstelle haben und dann plötzlich passiert genau das Gegenteil von dem, was da so empfinden wir es zunächst im Moment. Manchmal im Rückblick eröffnet Gott uns da eine ganz neue Sichtweise. Aber zunächst mal ist das so. Wie wird Jesus darauf reagieren? Prüfungssituation. Aber nun kommt es, der Teufel, wo er in unsere Prüfungssituationen reinkommt. In unsere Wüstenzeit. In unsere Hungerzeit. Da wird immer aus der Prüfung eine Versuchung. Macht er auch. Deswegen wird er hier auch nicht nur als der Diabolos heißt ja der Dazwischenwerfer, ja, der sich zwischen Gott und Mensch wirft, der sich zwischen Mensch und Mensch wirft, das ist ja der eine Name. Ein anderer Name, der hier genannt wird, ist, er ist der Versucher. Er macht aus jeder Prüfungssituation eine Versuchung. Kennen die Schüler auch aus der Schule, ne? Wenn man geprüft wird, Wissen wird abgefragt, da ist die Versuchung, das sich da beim Nachbarn abzuschweifen. Und dessen Wissen sozusagen zu notieren. Das haben wir uns nicht vor dem Abi alles einfallen lassen, dass wir gedacht haben, dann gehen wir auf Toilette und dann machen wir dieses und jenes. Damals gab es ja noch keine Handys und solche technischen worüber man dann nicht vorhandenes Wissen dann ergänzen konnte. Da wird aus Prüfung dann plötzlich eine Versuchung, ja, zu lügen, zu betrügen und so weiter. Wo der Teufel eingreift, wird aus Prüfung eine Versuchung. Und so erlebt es Jesus hier auch in dieser Geschichte. Was macht der Teufel? Das Erste, was er macht, ist, dass er in Frage stellt, was Gott versprochen und zugesagt hat. Das macht der Teufel auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Bei Adam und Eva im Paradies, da übertreibt er. Da sagt er zu den beiden, und Gott hat euch gesagt, ihr dürft von keinem dieser Bäume hier irgendwelche Früchte essen. Und Eva gleich als die Rechtsanwältin Gottes meldet sich und sagt, nee, da hat er so nicht gesagt. Er hat nur gesagt, von diesem einen Baum dürfen wir nicht essen. Und schon war sie mit dem Teufel in einem interessanten Gespräch. Oder er macht es so, indem er bestimmte Dinge in Frage stellt, wie hier in unserer Geschichte, dass er zu Jesus sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann kannst du aus diesem Stein Brot machen, dann kannst du von der Zinne des Tempels springen, ist egal, was du machst. Wenn du es bist, dann musst du es beweisen. Und wie schnell sind wir in der Versuchung, beweisen zu wollen, was Gott uns zugesagt und versprochen hat. Auch oft uns selbst. Ich kenne viele Leute, die zweifeln immer wieder daran, ob sie Kinder Gottes sind, weil sie in Schuld und Sünde gefallen sind. Und sie sagen, wie kann ich als Kind Gottes solche Dinge tun? Überhaupt solche Dinge denken? solche Dinge träume. Das ist doch ein Beweis dafür, dass ich kein Kind Gottes bin. Weil ich immer wieder an derselben Stelle auf die Nase falle. Weil ich immer wieder in mir Gedanken und Gefühle habe, die sowas von Gott abgewandt sind, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass ich ein Kind Gottes bin. Glücklicherweise hat Gott ja dein Kind Gottes sein nicht daran festgemacht, dass du Besonderes leistest. In der Bibel steht, als wir noch Sünder waren, hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt und hat ihn am Kreuz für uns sterben lassen. Nicht erst, als wir uns dessen würdig erwiesen haben. Wann erweisen wir uns, oder wann würden wir uns dem als würdig erweisen? Nie in unserem Leben. Wir würden immer darauf warten, dass wir ein Kind Gottes werden. Gott hat Jesus sterben lassen, als wir noch Sünder waren. Dass wir Kinder Gottes sind, haben wir nicht uns selbst und unserem Werk zu verdanken und dem, was wir können oder nicht können. Sondern, dass wir Kinder Gottes sind, haben wir ganz alleine dem Werk Jesu zu verdanken. Und seiner Zusage. Der Geist Gottes bezeugt sich unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und nicht meine Werke bezeugen das. In erster Linie. Es gibt viele Leute, die sind uns moralisch überlegen, aber sind keine Kinder Gottes. Ich glaube, dass Mahatma Gandhi vielen Christen moralisch überlegen war. Und dass viele Christen sich von Mahatma Gandhi eine dicke Scheibe abschneiden können. Und wir wissen, dass auch Martin Luther King von Mahatma Gandhi eine Menge gelernt hat. Aber Mahatma Gandhi hat eine bewusste Entscheidung getroffen, dagegen ein Christ zu werden. Er hat das auch begründet. Und deswegen dürfen wir auch zu Mahatma Gandhi nicht sagen, er ist ein Kind Gottes. Er hat es nicht angenommen, dieses Geschenk. Begründet für sich, für seine Logik, für sein Verständnis. Ja? Also, dass ich ein Kind Gottes bin, ist nicht abhängig von dem, was ich tue, beziehungsweise tun kann. Und das ist hier der entscheidende Punkt beim Teufel, dass er zu Jesus sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann beweis das, indem du ein Wunder tust. Aus diesen Steinen hier Brot machst oder eben von der Zinne des Tempels springst. Das Zweite, was diese Strategie des Teufels angeht und was ich immer wieder auch bei mir entdecke, oft eben dann, wenn es zu spät ist und im Nachhinein, dass der Teufel immer auch seine Pappenheimer genau kennt. Also der Teufel wäre nicht zu dem Herrn Jesus gekommen, etwa mit einem Horoskop in der Hand und sagt, lies mal, was da steht. Ich weiß gar nicht, Weihnachten, was das für ein Sternbild ist, ne? Lies mal, was da steht. Und wie die nächste Woche hier bei dir aussieht. Weil er genau wusste, der Herr Jesus fällt auf dem Horoskop und fein, so dumm ist er nicht. Wie viele andere, die Bildzeitung lesen und so und immer an die Sterne glauben, ja? Da wäre Jesus nie drauf reingefallen. Er wusste ganz genau, wo Jesus versuchlich ist. Nämlich bei dem Wort des lebendigen Gottes. Da ist er versuchlich. Deswegen war er ja gekommen. Das ist meine Speise, sagt Jesus, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und deswegen kommt er zu Jesus nicht mit dem Horoskopbuch, sondern er kommt zu Jesus mit der aufgeschlagenen Bibel. Und wir merken an dieser Stelle, dass der Teufel vor nichts zurückscheut. Und wir wissen das auch aus den frommen Kreisen, ja? Wie viel Spaltung gibt es dort in frommen Kreisen, weil die offene Bibel gegen die offene Bibel gestellt hat. Und ich verstehe plötzlich, wenn Paulus sagt, und wenn ich alle Erkenntnis hätte und um alles wüsste, alle Begabungen und alle Fähigkeiten, die geistlich möglich sind, aber wenn ich die Liebe nicht hätte, dann wäre ich ein tönendes Herz. Das ist das Einzige, was der Teufel nicht kann. Er kann nicht Liebe machen. Aber er kann die Wahrheit erzählen, kann übertreiben und untertreiben. Der Teufel kennt die Wahrheit. Jemand hat mal gesagt, der Teufel glaubt an Gott viel fester als die Menschen, weil er ja ihn kennt und weiß, dass ihn gibt, also im Sinne von für Wahrheit, nicht im Sinne von Vertrauen. Der Teufel kennt den Zugang. Man weiß, wo wir verführbar sind. Und wenn er das bei Jesus weiß und sich an ihn herantraut, wie sehr dann erst bei dir und bei mir. Und deswegen ist es wichtig, was Paulus sagt an dieser Stelle, nämlich, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen. Weil wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, was wir immer denken. Die meiste Zeit beschäftigen wir uns auch in der Gemeinde immer mit dem Kampf zwischen Fleisch und Blut. Wir ärgern uns über ihre Geschwister. Und verstehen nicht, ja, dass dahinter die Mächte der Finsternis stehen. Also nicht hinter meinem Bruder, hinter meiner Schwester, sondern hinter dem Konflikt und hinter dem Ärger. Und Gott hat mir meinen Bruder vielleicht zur Prüfung gegeben. Ja, das macht er manchmal. Jeder Pastor hat in der Gemeinde einen Bruder oder eine Schwester, die ihm besonders als Prüfung von Gott gegeben und auferlegt worden ist. Das hat mir mal ein älterer Kollege erzählt. Ich habe hier noch nicht namentlich denjenigen entdeckt hier in der Gemeinde. Aber das hat mir mal jemand erzählt. Ja, dass es Menschen gibt, durch die Gott uns prüft. Also wie wir geistlich gewachsen sind und gereift sind und so weiter. Aber der Teufel macht aus dieser Prüfung eine Versuchung. Und wir haben dann nicht vor Augen, dass wir ja nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Wir kämpfen dann mit Fleisch und Blut auf dieser Ebene. Und in Wirklichkeit sind es die finsteren Mächte, die dahinter stehen und uns versuchen zu blockieren, im Reiche Gottes wirklich tätig zu werden. Es gibt so viele Gründe dann, die Flinte ins Korn zu werfen, sich in den Schmollwinkel zu verziehen. Es gibt Leute, die sind ihr Leben lang damit beschäftigt, irgendwo im Schmollwinkel ihre Wunden zu lecken. Und die kommen überhaupt nicht dazu, im Reiche Gottes zu Dynamit zu werden, was Jesus ja eigentlich geplant hat, weil sie sich von den finsteren Mächten blockieren lassen. Also der Teufel macht oft aus Prüfung Versuchung. Und er kennt unsere schwachen Stellen. Und das Letzte an dieser Stelle. Der Teufel versucht hier unseren Herrn Jesus in einer schwierigen Lebenssituation. Er hat Hunger. 40 Tage lang gefasst. Und ich weiß, dass sowohl Mangel, den Jesus hier gerade erlebt, an Essen, als auch Überfluss Orte sind, wo der Teufel uns versuchen kann. Krankheit kann ein Ort der Versuchung sein. Ich kenne Leute, die sind durch Krankheit von Jesus weggekommen. Aber auch Gesundheit kann ein Ort der Versuchung sein. Wir wissen das von den Aussätzigen. Nur einer kehrt zurück zu Jesus. Wo sind die 9 anderen? Armut kann ein Ort der Versuchung sein. Wenn einer nichts hat und ständig damit beschäftigt ist, dass der Erste viel zu spät im Monat kommt. Und ständig mit seinen Gedanken um diese Thematik Geld kreist, aber werde mal reich, dann kreist dein Kopf und deine Gedanken kreisen auch um Geld. Also es kann beides Versuchung sein. Armut und Reichtum, Hunger und Sattsein. Und der Teufel weiß, wie er dich da kriegen und ansprechen muss. Er wusste, dass Jesus einmal der König der Könige sein soll. Über alle Länder und Nationen und Mächte dieser Welt gesetzt, zur Rechten des Thrones Gottes. Und der Teufel wusste, dass das bei Jesus aber über einen ganz bestimmten Weg führen musste, nämlich über den Weg des Kreuzes. Weil er gehorsam war, steht in Philipper 2. Bis zum Tode am Kreuz gab Gott ihm dann einen Namen, der über alle Namen ist. Weil er gehorsam ging. Sein Weg unbeirrt ging. Und der Teufel wusste um diesen Weg der Schmerzen und des Leidens. Und er bietet ihm an und sagt, ich will dir das alles geben, ohne Schmerzen und ohne Leiden. Nur ein einziges musst du tun, und das tut dir nicht mal weh, du bist ein junger Mann, 30 Jahre. Du musst nur eben die Knie auf die Beute. Und mich anbeten, so ein paar Sätze. Reicht völlig aus. Und du kriegst das alles, was du kriegen sollst, aber ohne dafür diese Kosten zu bezahlen. Und ich habe den Eindruck, dass, so kenne ich das zumindest aus meinem Leben, dass der Teufel auch oft kommt. Er weiß ganz genau, Gregor Helms ist nicht zum König der Könige berufen und zum Herrn aller Herren. Aber er kennt auch meine Zukunft und meine Berufung. Und er kennt auch die Abkürzung dahin. Und dann kommt er manchmal und sagt, hier, du gibt es eine wunderbare Abkürzung. Das ist schon ein Thema in meinem Leben seit meiner Kindheit. Also ich habe immer gerne Abkürzungen genommen auf dem Weg nach Hause. Und ich freue mich heute über die Navigationsgeräte. Da kann man immer einstellen, kürzester Weg. Aber der kürzeste Weg ist nicht der schnellste heute. Der kürzeste Weg von Ägypten nach Israel, 40 Tage hätten die gebraucht. Und so sind sie aber 40 Jahre gelaufen. Der Teufel sagt immer, ich kenne einen ganz schönen kurzen Weg. Ohne Leiden, ohne Schmerzen. Brauchst nicht besonders geduldig zu sein, nicht besonders durchzuhalten und auszuhalten, du kriegst alles. Und dann fällt man darauf ein. Er sagt zwar nicht mehr zu mir, wenn du niederfällst und mich anbetest, er weiß ja, dass ich die Bibel kenne, und dann würde ich ja gleich sagen, nee, mach ich nicht, ja, mein Herr hat das auch nicht gemacht. Aber er hat andere Methoden bei Gregor Helms, um ihn dahin zu bringen. Also Jesus ist versucht worden vom Teufel. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, er wurde in allem versucht wie wir. Und warum wurde er in allem versucht wie wir? Damit er ein treuer und barmherziger hoher Priester wird. Er weiß, was wir hier auf dieser Welt erleben und zu durchleiten haben. Und in jeder Versuchungssituation, in Krankheit und in Gesundheit, in Armut und in Reichtum, kannst du zu Jesus kommen und zu sagen, Herr, ich möchte nicht, dass hier der Teufel aus Prüfung eine Versuchung macht. Du darfst dich prüfen. Nicht nur mein Wissen abfragen, ich weiß inzwischen, dass der wichtigste Bibelvers Johannes 3, Vers 16 steht und Psalm 23, ist ja auch so eine Zusammenfassung der Heiligen Schrift. Das alles weiß ich schon, Herr Jesus, so eine Wissensabfrage. Du kannst meine Reife testen. Ich möchte ja auch weiterkommen und vorankommen. Ich will ja nicht nur Kind bleiben in dem Sinne, sondern ich möchte auch erwachsen werden und zunehmen, geistlich. Und dazu gehören ja auch so Klassenstufen, die man erreicht. Und die sind ja immer auch über Tests und Prüfungen zu erreichen. Aber ich möchte nicht, dass der Teufel aus der Prüfung eine Versuchung macht. Bei dir bleiben und in deiner Nachfolge und in deinen Fußstapfen, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du den Weg für mich gegangen bist. Dass du dich auseinandergesetzt hast, gekämpft hast an dieser Stelle, dass du das für mich getan hast. Zerstöre auch in meinem Leben die Werke der Finsternis. Amen.